Wochendurchblick. Herzlich willkommen zu Maischberger die Woche. Und das sind unsere Themen.
Das Coronavirus breitet sich in Europa aus. Erst wurden im Norden Italiens ganze Landstriche abgeriegelt. Jetzt werden auch in Deutschland neue Krankheitsfälle gemeldet. Die Bundesregierung verkündet, wir befinden uns am Beginn einer Epidemie und warnt trotzdem vor Panik. Was heißt das? Bahnbrechendes Urteil in Karlsruhe. Die Verfassungsrichter erlauben die geschäftsmäßige Sterbehilfe. Eine Niederlage für Bundesgesundheitsminister Jens Spahn. Er ist gleich bei uns im Studio. Showdown in der CDU.
Ich spiele hier auf Sieg und nicht auf Platz.
Nach Norbert Röttgen steigt auch Umfragekönig Friedrich Merz ins Rennen um den CDU-Vorsitz. Um ihn zu stoppen, tritt ein hochkarätiges Team an. NRW-Landeschef Armin Laschet und Jens Spahn. Wer wird die CDU aus der Krise führen?
Mein Neffe war drin, eine Mitarbeiterin war drin, alle tot.
9 Tote durch einen rassistischen Anschlag. Die Tat von Hanau hat Deutschland erschüttert. Versagen Politik und Polizei im Kampf gegen Rassismus und Rechtsextremismus? Dazu im Studio die SPD-Politikerin Sausan Schäbli. Sie erklären, kommentieren und diskutieren. Der Journalist Michael Bröker, die Taz-Kolumnistin Bettina Gauss und der Kabarettist und Moderator Micky Beisenherz.
Und ich freue mich, dass Sie heute Abend hier bei uns eingeschaltet haben und sage gleich dazu, falls Sie sich wundern, das ist nicht unser reguläres Studio. Wir mussten heute aus technischen Gründen in ein anderes umziehen. Wir hoffen aber, es funktioniert alles gut. Und wir hoffen, dass Frau Gauss einen Verlierer der Woche vielleicht benannt hat.
Habe ich getan. Herrn Weinstein.
Howie Weinstein, Harvey, warum?
Der verurteilt worden ist wegen Vergewaltigung dritten Grades und eines anderen Sexualdelikts nach einem langen Prozess. Sie erinnern sich wahrscheinlich alle. Der ist von mehr als 80 Frauen beschuldigt worden.
Filmproduzent Hollywood.
Richtig.
Beschuldigt. Und er hat
und
im Prinzip.
Er war mit ein Auslöser für die feministische MeToo-Bewegung, die größeren Respekt vor den Opfern verlangt hat. Und er hat, wenig überraschend, alles bestritten. Und die meisten Fälle, die meisten Frauen, die ihm was vorgeworfen haben, deren Fälle waren verjährt. Und man muss nun einfach sagen, die Jury hat sich's offensichtlich nicht leicht gemacht, trotz einer breiten Berichterstattung im Vorfeld, hat tagelang beraten und kam auch nicht zum Ergebnis Vergewaltigung ersten Grades, sondern hat sehr differenziert. Aber das heißt, es geht einfach nicht mehr,
okay,
dass Frauen Opfer werden von Übergriffen und das nicht geahndet werden kann. Ich finde, das ist ein sehr positives Signal.
Ist das, ja, Herr Brücker, ist das so etwas wie eine Zäsur, auch gerade weil eben die Aussagen der Frauen alleine gereicht haben?
Ja, ich glaube, das ist ein Paradigmenwechsel. Ich finde das ein sehr starkes, eben auch ausdrucksstarkes Urteil. Gerade für einen, der solche Kontakte, so ein Netzwerk hatte, in so einer Position stand wie er, dass sich relativ wenige dann am Ende getraut haben und die Justiz so scharf geurteilt hat. Ich glaube, das ist mehr als nur ein Signal an alle anderen.
Und wird das etwas verändern? Weil ich meine, diese ganze Debatte hat ja dann auch bedeutet, das Verhältnis zwischen den Geschlechtern, was erlaubt ist, was nicht erlaubt ist. Wird sich das so durchschlagen? Wird das was verändern?
Ja, vor allem der Machtmissbrauch wird sich ändern. Es ist ja nicht nur eine reine Frage der sexuellen Gewalt, sondern es ist ja insgesamt eine Machtfrage. Also auch von Männern zu Männern wird sich etwas ändern.
Inwiefern?
Naja, weil die Herabwürdigung von Untergebenen ist ja nicht nur eine Sache von Gegengeschlechtlichkeit, sondern auch Gleichgeschlechtlichkeit. Und das wird da ja auch mitverhandelt. Okay. Dieses Netzwerk von Weinstein war ja ein Netzwerk von Macht, von Gewalt. Und das wird damit ja gleich ein bisschen mit abgeurteilt.
Darf ich finde ich sprechen?
Bitte.
Ich glaube das nicht. Also ich möchte die Herabwürdigung von Untergebenen nicht kleinspielen.
Ja.
Aber ich finde auch, man sollte jetzt da nicht verschiedene Sachen zusammenrühren. Es ging um Vergewaltigung und es ging um unzulässige sexuelle Übergriffe. Und es ging da um konkrete Fälle und dafür ist er verurteilt worden.
Das stimmt. Aber
das ist nicht so stellvertretend, ja, irgendwie sind auch die Männer Opfer und nee, ganz da, viele sind Opfer, sondern das waren 2 Frauen, die offensichtlich Opfer sexueller Gewalt wurden. Und dafür muss er ins Gefängnis.
Das ist gut und richtig und das feiern wir alle zu Recht. Aber es geht natürlich auch ein bisschen darum, dass Machtmenschen sich nicht alles erlauben können und sich nicht zu sicher fühlen dürfen, nur weil sie mächtig genug sind und über Anwälte und ihr Netzwerk andere Menschen unter Druck setzen können, die ihr Verhalten in diesem speziellen Falle geht es um sexuelle Nötigung und Vergewaltigung, aber halt eben auch die Herabwürdigung. All diese Dinge, die damit einhergehen, das können Sie sich in Zukunft nicht mehr so erlauben, weil Menschen jetzt natürlich den Mut finden zu sagen, das bringe ich zur Anzeige oder ich lehne mich dagegen auf. Das schwingt da natürlich auch mit.
Also ich entnehme Ihren Worten, Sie haben sich über dieses Urteil auch gefreut.
Ja, und jetzt ist zum Ende des Faschings, kann er jetzt auch den Rollator wegtun. Ne? Das ist jetzt wirklich, es hat sich jetzt einfach erledigt.
Sie unterstellen ihm, dass es Show war, ja?
Naja, also wenn jemand krank ist, dann hat er grundsätzlich unser Mitgefühl verdient, aber das kam halt doch sehr zeitgleich mit dem Beginn des Prozesses.
Gut, das ist eine Spekulation, da können wir irgendwie jedenfalls heute nicht auf den Grund kommen.
Spekulieren bin ich doch da.
Freuen Sie sich denn auch etwas über etwas in dieser Woche?
Ja, ich habe mich sehr gefreut, dass die Kandidaten für den CDU-Vorsitz so progressiv sind und die Frauen für sich entdeckt haben. Das ist doch toll.
Wer tut das denn?
Norbert Röttgen sagt hier so eine Frau, also erst hat er gesagt, die zweite Person in meinem Team wird eine Frau sein. Jetzt hat er es nicht mehr ganz so explizit gesagt, aber er sagt, also eine Frau nehme ich auf jeden Fall auch dazu, Leute. Also irgendwann steigt weißer Rauch über dem Adenauer Haus auf und wir werden erfahren, welche das ist. Ja. Dann sagt natürlich Friedrich Merz hat gesagt, oh scheiße, Frauen sind jetzt der heiße Scheiß. Ich mache auch mit. Ich nehme mir eine Generalsekretärin. Ich setze sogar noch einen drauf. Also Frauen sind jetzt das It-Piece für modebewusste CDU-Vorsitzende, oder? Da kann man sich doch freuen.
Also ich habe mich auch wahnsinnig gefreut. Ich fand es vielleicht ein ganz, ganz kleines bisschen herablassend, weil so die Vorstellung zu sagen, Hauptsache Frau ist egal, wo sie Spezialistin ist, wovon sie was versteht. Ja, genau. Eine Frau. Aber Sie haben immerhin nicht gesagt, eine Angehörige einer Minderheit. Ja. Nein, wir sind keine Minderheit, wir sind sogar ein bisschen mehr als 50%.
Und hat Julia Klöckner überhaupt Lust dazu?
Ja, das ist ja auch eine Frage. Kann mir jemand von Ihnen beantworten, Herr Brücker, Sie vielleicht, weil Sie viel wissen, was hinter geschlossenen Türen passiert. Welche Frau meint er denn, Herr Röttgen?
Also hat er schon eine? Ich fand es übrigens erstmal wirklich herablassen und fast schon chauvinistisch in dem Moment. Genau, okay, Frau Gauss, lassen wir es doch als chauvinistisch. In dem Moment, nur um den Gegenkandidaten Friedrich Merz zu ärgern, so einen Tweet daraus zu hauen, ich präsentiere auch noch eine Frau. Dann aber nicht zu sagen, wer sie ist. Und ich nehme an, er verhandelte quasi zeitgleich noch. Hör mal, willst du nicht, hast du schon. Naja, er kann eigentlich ja nur noch überraschen, indem er dann die Chefin der Frauenunion, Frau Wiedmann-Mautz, nimmt. Vielleicht macht er das ja. Ich weiß aber auch nicht, ob eine Frau sich unter diesen Umständen überhaupt noch bereit erklärt, an Norbert Röttgens Seite zu gehen. Als was eigentlich? Als Co-Vorsitzende natürlich nicht.
Das wäre meine nächste Frage. Natürlich ist das eine Doppelspitze? Nicht. Kommt
natürlich
jetzt eine Doppelspitze?
Nicht. Das hätte er dann ja gesagt. So. Norbert Röttgen, glaube ich, er trägt auch keinen neben sich. Das gilt ja für einige Herren bei der CDU,
wie gerade,
ob Mann oder Frau, manche ertragen gar keinen neben sich. Und deswegen meint er wahrscheinlich eine stellvertretende Parteivorsitzende oder eine Generalsekretärin. Und das schien alles noch nicht ausgefahndet gewesen zu sein, aber er wollte ganz gern den Punkt machen.
Okay.
Ich stelle mir mal vor, das wäre umgekehrt gelaufen. Wir wissen ja inzwischen, dass die SPD-Vorsitzende in der Tat ihrerseits zugegangen ist auf den späteren Co-Vorsitzenden. Ich stelle mir mal vor, die Meldung wäre gewesen, sie will antreten und sagt, ich suche mir dann noch einen Mann dazu. Das alleine zeigt, wie absurd dieser Vorgang ist.
Und Friedrich Merz ist es natürlich egal, wer ihm den Mantel trägt. Also da ist der Partei eigentlich, ist es gleich.
Aber tatsächlich... Ich glaube, man tut Herrn Röttgen jetzt man tritt ihm nicht zu nahe, wenn man sagt, das war eher die Randnotiz in dieser Woche. Tatsächlich, das Hauptaugenmerk ist ja auf dem Wettbewerb, der jetzt entstanden ist, auf dem Wettkampf zwischen einem Team, das sich präsentiert hat, nämlich dem Ministerpräsidenten von Nordrhein-Westfalen, Armin Laschet, und Gesundheitsminister Jens Spahn und eben Friedrich Merz, ehemals Fraktionsvorsitzender im Bundestag der CDU, ist ein bisschen länger her. Die sind jetzt also gegeneinander gestellt und angetreten. Und warum sie nicht alle drei in einem Team sind, das hat versucht Armin Laschet auf der Pressekonferenz gestern zu erklären.
Ich bedauere, dass nicht alle Kandidaten sich diesem Teamgedanken anschließen konnten. Ich glaube, dass wir jetzt in den nächsten Wochen diesen Teamgedanken in den Mittelpunkt stellen müssen. Ich glaube, dass unsere Gesellschaft mehr Fairness braucht.
Herr Brücker, was ist da passiert? Weil letzte Woche hieß es noch, es sind ja vier Männer aus Nordrhein-Westfalen. Die würden sich alle bemühen, in ein Team zu gehen. Und jetzt eine schroffe Absage. Ja. Wer ist ausgeschert und warum? Was ist am Wochenende passiert?
Bevor ich darauf eingehe, nur mal eine Sache. Ich finde es jetzt auch nicht so schlimm, dass es kein Team ist oder dass es Menschen gibt, die alleine den Anspruch erheben, diese Partei führen zu wollen. Wer von sich überzeugt ist, kann vielleicht auch andere überzeugen. Also per se ist das nicht schlimm, dass jetzt irgendwie alle schreiben, wir brauchen eine Teamlösung. Okay. Aber gescheitert ist es an Friedrich Merz. Das ist inzwischen ziemlich gut belegt, weil Armin Laschet über zwei Wochen mindestens versucht hat, ihn ins Team hineinzuziehen.
Was haben Sie denn angeboten, was dann nicht
ausreichte? Da gibt es ja unterschiedliche Aussagen zu. Natürlich sagen Armin Laschet und auch Jens Spahn und Friedrich Merz, man habe nie über konkrete Posten gesprochen. Nun kann man aber davon ausgehen, wenn Armin Laschet sagt, lieber Jens, lieber Friedrich, du gehst mit mir auf die Pressekonferenz, ich bin die Nummer eins, aber macht euch mal keine Sorgen, dass dann da für euch auch was kommt. Aber es geht um den CDU-Vorsitz, das heißt, ich kann offiziell nur einen CDU-Posten anbieten, so wie es Armin Laschet bei Jens Spahn ja gemacht hat mit dem Stellvertreter. Er kann ja keine Kabinettsposten verteilen, er ist ja nun mal kein Bundeskanzler. Und insofern, glaube ich, wollte Friedrich Merz ohnehin gar keinen Deal machen, gar kein Package sich abholen. Er hält sich selbst für den Besten. Das ist übrigens legitim in der Politik. Dafür gibt es Wettbewerb, dafür gibt es Parteitage. Und deswegen war diese Teamlösung von Anfang an vielleicht auch von uns Journalisten so ein bisschen immer herbeigeschrieben, weil es gab ja schließlich schon einen Wettbewerb in der CDU vor 2,5 Jahren. Aber Friedrich Merz ist dafür denkbar ungeeignet, außer er führt das Team.
Das heißt also, Merz ist raus und hat das, was ihm angeboten wurde, nicht annehmen können. Frau Gauß, er hat dann auch einen Ton gesetzt. Es gab ja 2 Pressekonferenzen zu Zuerst Friedrich Merz Laschet und Spahn und dann Friedrich Merz. Und bei Friedrich Merz hat man das Gefühl gehabt, er war angefasst. Er hat dann gesagt, das andere, das ist ein Kartell. Ist das der Ton, mit dem jetzt diese Auseinandersetzung geführt wird, also etwas unharmonischer als
vor anderthalb Jahren?
Was, wie?
Der ist halt Wirtschaftsanwalt, das ist seine Sprache.
Sie finden es normal. Sie finden Kartelle wahrscheinlich auch was Positives.
Nein, natürlich nicht.
Also ich glaube, der Ton ist damit schon gesetzt. Nun muss man auch sagen, auch Herr Laschet war nicht durchgängig freundlich zu den Mitbewerbern. Über Herrn Röttgen wollte er gar nicht reden.
Wenn man nichts Böses sagen will, schweigt man.
Na gut, nun warten wir mal die nächsten Wochen ab. Okay. Also ich glaube, für uns ist es toll, für uns Journalistinnen und Journalisten. Wir werden uns noch auf viel Streit in diesem Bemühen, die Partei zu einen, freuen dürfen. Aber ich muss insgesamt sagen, ich stehe jetzt der CDU nicht besonders nahe politisch, was niemanden wahnsinnig überraschen wird, den mich je irgendwo gesehen hat. Aber ich fand das eine sehr kluge Bewegung von Laschet und Spahn. Der Gesundheitsminister hält dem Ministerpräsidenten von Nordrhein-Westfalen die rechte Flanke frei. Er wird wahrscheinlich sagen, die rechte Mitte frei, gut geschenkt. Aber damit gräbt er im Grunde genommen natürlich Merz, der als Vertreter der Konservativen gilt, ein bisschen das Wasser ab. Herr Spahn ist jung genug, der kann auch in ein paar Jahren noch antreten, richtig in die allererste Reihe vortreten. Und natürlich hat Herr Laschet im Unterschied zu Friedrich Merz wirklich ein Amt. Also ich meine, Ministerpräsident des bevölkerungsreichsten Bundeslandes, das ist schon ein Pfund, mit dem man wuchern kann. Da kann man auch politisch was reißen, im Unterschied zu Frau Kamm-Karrenbauer, die ja auch nur das Adenauerhaus zur Verfügung hatte. Und das hat nicht gereicht, wie sich gezeigt hat.
Also Sie glauben, es wird erfolgsversprechend. Der Merz sagt über dieses Team, das ist sozusagen das weiter so. Ich bin Aufbruch und Erneuerung.
Ja, dass Friedrich Merz sagt, er sei Aufbruch und Erneuerung. Das ist, als würde man jetzt irgendwie Otto Rehagel zum DFB-Trainer machen. Das ist ja absurd. Ich meine, weil das ist ja... Ja, also Aufbruch und... Nein, also Friedrich Merz ist, das muss man ja vorsehen, aber er ist natürlich ein bisschen AfD-light, weil er verprellten CDU-Lern verspricht, es wird wieder alles so, wie es früher war. Der Mann ist ja so ein bisschen so, als wäre er so 20 Jahre in so einer Kryokammer eingefroren. Man hätte ihn wieder rausgeholt und alles ist wie so ungefähr 2002. Vor allen Dingen auch für ihn, was man natürlich auch daran merkt, dass er gewisse Gesetzmäßigkeiten, die es jetzt gibt, einfach überhaupt nicht verstanden hat. Also zum Beispiel Social Media versteht er ja null. Also wir hatten jetzt zum Beispiel den Fall Hanau. Und da hat Friedrich Merz gedacht, na gut, da muss ich jetzt auch mal was zu schreiben. Dann schreibe ich. Also er hatte so 2 Informationen und hat sich aber keine Zeit mehr. Er hatte quasi Datenvolumen, war aufgebaut und hat sich einfach in einen Tweet gepackt. Hat gedacht, komm, Spaß, eine Zeit. Also ich schreibe, ich denke an die Opfer von Hanau und kein deutscher Staatsbürger, egal wo seine Wurzeln liegen, darf bedroht werden. Übrigens, Philipp, vielen Dank für die Einladung zum Heringsessen. Ich komme gern. Und es ist ja klar, dass die Leute da sitzen und sagen, sag mal, was ist denn da schiefgelaufen?
Aber trotzdem, Micky, muss man ja nicht sofort im dritten Satz schon wieder jemandem AfD-Leid unterstellen.
Deswegen habe ich kurz gezögert
und habe es dann doch gemacht.
Ja, aber Leid.
Leid. Warum?
Ich sage ja nur, auch Friedrich Merz darf man unterstellen, dass er ein Interesse daran hat, die AfD klein zu halten und aber offenbar einen anderen Weg vorschlägt, wie das geht. Über den sollte man inhaltlich, intellektuell in Ruhe reden, ohne ihn sofort als AfD-Leid zu bezeichnen. Mehr sage ich ja gar nicht.
Es geht auch wirklich in erster Linie nur um die Botschaft, Leute, es wird wieder so, wie es früher war. Es geht nicht um den...
Naja, aber früher war es ja nicht so, dass wir Rechtsextremisten in praktisch allen Parlamenten sitzen haben, einschließlich des Bundestages.
Ja. Also die Dinge haben sich verändert.
Ich finde auch, mit den Vorwürfen AfD-Leid oder AfD-nah, da wäre ich zurückhaltend. Das würde ich auch jemandem wie Merz nicht unterstellen wollen, weil ich finde, im Moment geht es ja gerade darum, dass Leute, die politisch ganz weit auseinander sind, sich aber einig sind darin, dass Rassismus nicht geht und dass
dann Abschaffung der Demokratie nicht geht. Dann einigen wir uns auf Werteunion.
Nein, da das würde ich schon eher auf die AfD-Leid gehen.
Sagen, Friedrich Merz ist nicht Teil der Werteunion. Die Werteunion findet ihn, glaube ich, gut. Aber das ist ein Unterschied. Aber Herr Brücker, das Interessante ist ja, dass eben die beiden ganz unterschiedliche politische Grundhaltungen haben. Kann man, glaube ich, so sagen. Also Armin Laschet steht tatsächlich als ein wirklich unverbrüchlicher Mann hinter der Kanzlerin. Und Friedrich Merz und Jens Spahn und Friedrich Merz, aber eben auch Jens Spahn, haben sich als Kritiker herausgetan. Also, und sie haben sich auch manchmal politisch nicht verstanden. Darüber haben Sie geschrieben. Ja. Sie haben eine Biografie über Jens Spahn geschrieben. Also was bringt die beiden jetzt zusammen?
Nächstes Mal zu dem ersten, Laschet und Merz. Sie haben völlig recht. Und deswegen ist es sinnvoll und richtig, dass Friedrich Merz nicht im Team von Armin Laschet ist. Denn beide haben eine grundsätzliche Frage anders für sich entschieden. Nämlich, findet die CDU zurück zur alter Stärke, indem sie Mitte-Links zurückholt, Grüne, Rote.
Das wäre eher Laschet?
Genau, das ist Laschet. Davon ist er zutiefst überzeugt. Und Friedrich Merz sagt, nein, stellt mich auf die Bühne und ich halbiere die AfD. Nochmal, wertfrei, das sind die Positionen. Deswegen können die beiden gar nicht miteinander.
Und Jens Spahn
sieht es so nicht. Sonst wäre er, wenn er es so sehen würde, hätte er gar nicht eintreten dürfen in ein Kabinett Angela Merkel. Das muss man mal sagen. Friedrich Merz hat ja jetzt angeblich das Angebot bekommen, vielleicht doch noch ins Kabinett gehen zu können. Angela Merkel, da soll das ja abgelehnt haben. Aber Jens Spahn ist eingetreten und hat sich dann solidarisch zu der Regierungspolitik verhalten, auch wenn er damals in der Flüchtlingspolitik andere Akzente gesetzt hat.
Aber die beiden, also Spahn und Laschet, haben sich eine Weile nicht verstanden. Das schreiben Sie auch in Ihrem Buch. Sie schreiben, es gab eine Rivalität, als es damals schon um den NRW-Vorsitz ging in der CDU. Da war noch Jens Spahn ein Gegner von Armin Laschet.
Ja, und lustigerweise hat das auch noch wieder mit Norbert Röttgen zu tun, weil der hat ja die schwierigste und schlimmste Niederlage der NRW-CDU zu verantworten gehabt 2012. Und an dem Abend, als er um 16, 17 Uhr, wenn die da ihre Zahlen schon bekommen, klar war, dass Norbert Röttgen als NRW-CDU-Chef seinen Posten abgeben muss, saß eine ganz kleine Runde in der NRW-CDU-Geschäftsstelle in Düsseldorf zusammen und es ging darum, wer macht's. Und Jens Spahn hat sich sehr schnell für Karl-Josef Laumann entschieden, mit den Worten, Karl-Josef, du musst das jetzt machen, bevor es der Armin macht.
Was hat er gegen den Armin?
Das sind so Sachen, die Armin Laschet auch in den Jahren danach nicht so schön fand.
Und jetzt haben die das alles vergessen und sind
jetzt es gab dann noch viele kleine Kniedeligkeiten. Jens Spahn thematisiert ja sehr gerne auch Islamthemen. Dann hat er zum Beispiel im Wahlkampf 2017 das Islamgesetz gefordert und damit Armin Laschet seine Strategie des ich greife ja nach allen Seiten aus, auch gerade in die Migrantenverbände hinein, den Wahlkampf ein wenig vermasselt, fand Armin Laschet auch nicht so gut. Aber am Ende sind das politische Rivalitäten, auch Taktierereien, aber es gibt keinen echten persönlichen Bruch zwischen den beiden. Deswegen konnten sie jetzt zusammenfinden.
Und die Frage ist jetzt, Frau Gauß, wenn die beiden jetzt quasi beide Flügel abdecken, ist das doch ziemlich genial für so eine Kandidatur, oder?
Das meinte ich ja damit
das
zu sagen,
sie
das ist eine intelligente, ein intelligenter Vorstoß. Und ich meine, noch immer, es bricht gerade ein bisschen, aber noch immer führt Friedrich Merz in vielen Umfragen offenbar auch bei den CDU-Mitgliedern. Aber ich weiß nicht, wie weit das trägt. Also es hat natürlich auch sowas, so ein Protestattitüde. Wir sind gegen Merkel, wir sind gegen das, was bisher gewesen ist. Deswegen kommt jetzt das Neue. Aber Laschet und Spahn ist ein echtes Angebot in der Tat für viele Flügel. Andererseits muss man insgesamt natürlich auch sagen, das Schauspiel, das die CDU seit Thüringen bietet, ich stelle mir manchmal vor, wie das hinter verschlossenen Türen, nicht auf Pressekonferenzen, im Willy-Brandt-Haus derzeit zugeht. Die müssen sich so wahnsinnig freuen bei der SPD, dass es endlich mal die anderen auch ein echtes Führungsproblem haben.
Also für die SPD kann es nur Merz werden. Also bei der SPD drücken sie alle die Daumen, dass es um Gottes Willen bitte Merz wird. Weil noch klarer kann man sich ja von der CDU nicht mehr absetzen.
Die plakatieren ja dann nur Friedrich Merz auf ihren eigenen
Plakaten. Eigentlich ist Friedrich Merz der Spitzenkandidat der SPD.
So. Das ist
das kann man wirklich sagen.
Und damit hätten sie einen.
Dann
haben sie ja einen.
einen Punkt, um das, was innenpolitisch interessant ist. Es ist ja so, dass einer der Hauptakteure auch in dieser Sache einen Hauptberuf hat. Er ist Gesundheitsminister. Und für den Gesundheitsminister gibt es gerade wahnsinnig viel zu tun. Also gestern hat man Jens Spahn gesehen auf dieser Pressekonferenz mit Armin Laschet. Danach ist er sofort nach Rom. Da gab es nämlich eine Krisensitzung über das Coronavirus. Und auch noch heute Morgen, das, was in Karlsruhe passiert ist, zum Thema Sterbehilfe, liegt auch bei ihm auf dem Tisch. Es gibt also wahnsinnig viele Fragen an Jens Spahn und ich freue mich, dass er jetzt da ist. Herzlich willkommen, der Bundesgesundheitsminister Jens Spahn. Herr Spahn.
Hallo, Frau Maischberger.
Hallo. Hallo. Ja. Schön, dass Sie da sind. Ich will keine Witze machen, aber Sie kommen aus Rom und ich habe Ihnen die Hand gegeben. Ist das schon gefährlich?
Nein, weil ich Sie gut desinfiziert habe, erstens. Und zweitens, aber wir müssen jetzt die Balance ja schaffen. Die Frage zeigt das ja schon. Mhm. Nicht jedes Husten, jedes Händeschütteln gleich als Risiko zu nehmen und gleichzeitig ja auch aufmerksam zu sein. Das fängt eben im Alltag schon an. Gut, die Hände waschen, Hände desinfizieren, hilft übrigens auch bei der Grippewelle. Sich nicht so oft ins Gesicht fassen, klingt banal, aber wenn man sich mal über den Tag selbst beobachtet, macht man das sehr, sehr häufig, um tatsächlich präventiv unterwegs zu sein. Insbesondere, wenn man selbst oder Bekannte, die man trifft, aus dem Risikogebiet kommen.
Sie haben heute gesagt, es ist der Beginn einer Epidemie in Deutschland. Wie besorgt sind Sie denn?
Wir haben eine neue Qualität gesehen in den letzten Stunden in Nordrhein-Westfalen, in der Region Heinsberg. Die neue Qualität ist, dass wir bis jetzt alle infizierten Patienten, die wir in Deutschland hatten, immer verbinden konnten mit dem Ausbruchsgeschehen in China. Also da gab es immer über Reisen oder anderes eine Verbindung. Und das ist jetzt zum ersten Mal nicht abschließend so.
Wir wissen nicht, wo der eine sich angesteckt hat.
Genau, wo das Erstinfektion sozusagen herkommt. Und das Zweite ist, es gab unheimlich viel Kontakt in den letzten Tagen. Also Karneval war ja gerade auch im Rheinland. Und wir wissen, dass die Infizierten noch sehr am sozialen Leben, logischerweise, sie wussten ja nicht, dass sie infiziert sind, teilgenommen haben. Und jetzt ist die große Aufgabe, eben alle Kontakte zu identifizieren,
aus dem Karneval,
zu kontaktieren, aus dem Karneval, was faktisch
das heißt,
unmöglich
ist. Entschuldigung, in zwei Wochen werden wir eine ziemliche Welle haben. Ist das so?
Das kann man jetzt noch nicht abschließend sagen. Das Risiko ist da. Das ist ja das, was ich gesagt habe. Wir haben bis jetzt die Politik gemacht, die im Normal ist, auch in einer solchen Lage. Mhm. Erstmal zu versuchen, immer jeden Einzelfall zu identifizieren, den Patienten zu isolieren und alle Kontakte dann auch zu informieren und zu bitten, zu Hause zu bleiben. Und das ist eben sehr gut gelungen. Die erste Situation war ja in München rund um eine Reise aus China bei einem Unternehmen. Die zweite Situation waren die Rückkehrer aus Wuhan, wo es zwei Infizierte gab. Und wir haben immer sehr schnell es geschafft, die Infektionskette zu unterbrechen.
Und jetzt ist es außer Kontrolle?
Noch nicht, weil die Behörden vor Ort sich sehr bemühen im Moment. Was ich nur gesagt habe, ist, es besteht eben die Möglichkeit, das Risiko, das ist größer denn je, dass wir das nicht mehr schaffen. Und ich finde einfach, es gehört dazu, dass wir das auch frühzeitig den Bürgerinnen und Bürgern sagen, in welcher Phase wir gerade sind.
Genau da hakt ein Kritiker ein. Alexander Kikuli war auch unser Gast, der Virologe. Der hat gesagt, Sie unterschätzen immer noch die Gefährlichkeit. Und es hat sich gezeigt, dass die Sterblichkeit höher ist als bei der Grippe. Und Sie haben auch noch mal am 1. Februar gesagt, es ist nicht so ansteckend wie Masern. Also war es eine Fehleinschätzung von Anfang an?
Nein, wir haben die Situation von Anfang an sehr, sehr ernst genommen. Ich finde es nur auch wichtig, ich habe immer gesagt, ich informiere mit dem Wissensstand, den wir zu dem Zeitpunkt hatten, zu dem ich informiere, auch immer der Lage angemessen. Aber wissen Sie, ich muss ja immer die Balance schaffen. Einerseits klar zu informieren, auch mögliche Entwicklungen aufzuzeigen und gleichzeitig nicht zu dramatisieren, weil jede Aussage, die ich treffe, wenn ich nur angedeutet habe, Arzneimittel könnten knapp werden. Zwei Stunden später wurde mir berichtet, dass in Apotheken und in Arztpraxen Patienten gesagt haben, lieber auf Vorrat schon mal Arzneimittel nehmen. Also ich muss immer ist auch eine Balance schaffen in der Kommunikation, aber ich nehme da überhaupt nichts auf die leichte Schulter.
Aber Herr Kikuli hat gesagt, man hätte was anderes machen sollen. Screenings an den Flughafen. Nein, so, aber schon damals.
An den Flughafen. Was heißt Screenings? Fiebermessung zum Beispiel. Ja. Die Erstinfektion kam ja durch eine China-Reisende. Mhm. Die wäre weder bei der Ein- noch bei der Ausreise erkannt worden durch Fiebermessung, weil sie halt symptomfrei war. Da war kein Fieber zu messen. Und ich bin halt sehr dafür, dass wir Maßnahmen ergreifen, die auch einen Unterschied machen. Nur so zu tun, als würde man was tun, damit alle denken, man tut was, weil es dann das Bild gibt mit der Fiebermessung. Aber es bringt eigentlich nichts, finde ich, ist keine angemessene Maßnahme. die wir machen sollen.
Es gibt jetzt so Bilder aus diesem einen Ort, wo die Schulen und die Kitas geschlossen sind, weil da eben eine Kindergärtnerin und Karnevalistin infiziert ist. Da sieht man schon die Straßen oder die Schulen sind leer und die Leute fangen an einzukaufen. In Italien ist das ja viel weiter fortgeschritten. Wird das bei uns so kommen, dass wir auch irgendwann mal gezwungen sein werden, Orte abzusperren, über den Zugverkehr nachzudenken, die Schulen zu schließen?
Also ich sehe das jetzt im Moment, also die Maßnahme Schule schließen oder Kindergarten schließen im Einzelfall, das wird ja in Heinsberg jetzt, ist ja auch gemacht worden, ist immer eine Option natürlich, die möglich sein könnte. Das gilt ja auch für die Frage von Großveranstaltungen oder Reiseverkehr. Im Einzelfall, im konkreten Verdachtsfall, wenn wir also im Flugzeug, im Zug, wie jetzt auch heute in Rheinland-Pfalz, ein konkreter Verdachtsfall ist, dann wird natürlich der Zug angehalten und gecheckt, was ist da los. Das ist aber was anderes, als grundsätzlich den Reiseverkehr einzuschränken. Und deswegen finde ich halt wichtig, dass wir das immer situationsangemessen und konkret machen. Ich habe den Masernvergleich, alle Vergleiche hinken, weil jedes Virus ist anders. Aber Masern gehören wirklich zu den ansteckendsten Erkrankungen beim Menschen. Die ist vielfach ist auch ansteckender als das Coronavirus, das bestreitet niemand. Und selbst ein Masernausbruch kriegen wir in Deutschland. Bis jetzt gehen wir damit um, ohne dass wir deswegen Städte abriegeln. Und deswegen finde ich halt wichtig, dass wir sehr wachsam sind, dass wir auch wo nötig drastische Maßnahmen ergreifen. Wir haben zum ersten Mal in der Geschichte der Bundesrepublik 120 Bürger zentral untergebracht für 2 Wochen gezwungen. Das war eine Zwangsmaßnahme.
Quarantäne.
Unter Quarantäne. Also wir haben auch schon Maßnahmen ergriffen wie vorher nie.
So, und das
aber ich finde immer wichtig, es muss halt zur Lage passen und nicht einfach nur, damit man was tut.
Ich verstehe es deshalb nicht, weil wenn es denn stimmt, dass von der Grippe mehr Menschen sterben, und zwar sehr viel mehr, da zieht man doch auch niemanden aus dem Zug, weil der hustet. Also warum ist dieses Virus offensichtlich viel gefährlicher, sodass man sich genötigt fühlt, genau das zu tun?
Die große Unbekannte ist tatsächlich, dass es neues Virus ist, das ja wahrscheinlich aus einer Mutation vom Tier, Fledermaus möglicherweise, entstanden ist. Und weil es eben neu ist, wussten wir vor 4 Wochen noch viel weniger als heute. Also es war auch wichtig, einfach Zeit zu gewinnen durch die Maßnahmen, die wir ergriffen haben. Wann ist Ansteckungsgefahr? Wie ist der Symptomverlauf? Was sind die schwersten Verläufe? Lungenentzündung ist es insbesondere, wo dann die Probleme eben entstehen, gerade bei geschwächten Patienten. Wir haben noch keinen Impfstoff, anders als bei der saisonalen Grippe. Wir wissen noch nicht, auch da gibt es eben Tests in China und auch in Europa, welche Medikamente in der Therapie helfen könnten. Also weil wir wenig wissen, geben wir im Zweifel jetzt immer erstmal den sehr vorsichtigen Ansatz. Mhm. Ich sage nochmal, der Vergleich zur Grippe hinkt, ist ein anderes Virus. Aber die Grippe ist gerade unterwegs. Und die kennen wir halt. Mit etwas, was wir kennen, gehen wir logischerweise anders um als mit etwas, was wir nicht kennen, weil wir eben nicht wissen, was da noch alles auch drinstecken kann.
Kindergärtnerin, Karnevalistin, ihr Mann ist schwer erkrankt. Wir wissen nicht genau, wie es ihm geht, aber man hört von der ärztlichen Seite, es ist ein schwerer Verlauf. Kann es sein, dass wir in 2 Wochen hier sitzen und Sie sich Vorwürfe machen müssen, dass Sie den Karneval nicht abgesagt haben?
Nein, das denke ich nicht. Was sicher sein wird oder sein kann, ich muss immer sagen, was sein kann aus Lage heute ist, dass wir zusätzliche Infektionen in Deutschland haben. Das kann ich nicht ausschließen. Das
und Todesfälle natürlich.
Das habe ich auch
dann.
Möglicherweise schwerste Verläufe, auch möglicherweise bis hin zu Todesfällen. Das habe ich vom ersten Tag an nicht ausgeschlossen. Und das können wir gerade auch in der jetzigen Lage nicht ausschließen. Ich finde halt wichtig, auch da wieder, ich möchte auch die Tage nochmal auch zusammen mit Professoren, Wissenschaftlern nochmal sehr gezielt, gebündelt, auch nochmal Medien, die Öffentlichkeit informieren über das, was wir jetzt alles über das Virus wissen. Dass wir 80% der infizierten Patienten mit sehr milden Verläufen sehen, zum Teil symptomfrei. Dass wir dann aber immerhin auch bei einer größeren Zahl schwerere Verläufe sehen. Und die Frage etwa, wie hoch die Todesrate ist, das klingt so abstrakt, ist aber natürlich ein sehr konkreter Punkt. Ich habe heute auf dem Weg hierhin mit 2 verschiedenen Professoren über diese Frage gesprochen. Mhm. Und das geht dann von 0,5 bis 2% der Infizierten. Also da ist einfach noch keine abschließende Erkenntnis zu da. Dafür ist das noch zu sehr in der Entwicklung.
Gut, Hände waschen, nicht ins Gesicht fassen, nehmen wir heute mit und schauen, wie es weitergeht. Die nächste Frage, die uns beschäftigt sich tatsächlich mit dem Ende des Lebens, Sterbehilfe. Es gab heute ein Paukenschlag aus Karlsruhe, so muss man es sagen. Es ist tatsächlich ein Urteil gefällt worden, das im Prinzip Sterbehilfe möglich macht für jeden, wenn man es genau nimmt. Karlsruhe hat ein Gesetz gekippt und jetzt erstmal ist sehr viel möglich. Ist das ein guter Tag?
Das wird natürlich, je nachdem, in welcher Lage und Einstellung man das...
Für Sie?
Nein, ich ist insofern, ich habe gestimmt für die Rechtslage, wie sie bis heute galt. Mhm. Also insofern ist das Gesetz, für das ich gestimmt habe, eben jetzt für nichtig erklärt worden an der Stelle. Mir ist auch wichtig, bevor wir jetzt gleich wieder bei politischen, fachlichen, rechtlichen, ich sehe ja schon, wie den ganzen Tag die Debatte wieder geht, Erwägungen sind. Es geht ja hier um eine Situation von Menschen, ich habe ja auch mit vielen diskutiert, die voller Schmerz zum Teil sind, voller Verzweiflung, zum Teil viel Hoffnung natürlich auch in einen solchen Schritt legen. Und das nehme ich schon sehr ernst. Also ich finde, man kann da nicht einfach jetzt nur so rechtlich drüber reden, sondern man muss ja schon auch beide Seiten sehen. Was mich dabei immer nur zurückhaltend sein lässt, ist die Frage, wird sterben ein Geschäft? Und wie können wir Regeln jetzt zumindest setzen? Und das macht das Urteil ja auch möglich, dass wir Regularien haben, Wartefristen, dass wir schauen, um welche Lebenssituationen geht es. Und was für mich auch ganz wichtig ist, ist, dass das Urteil sagt, ja, es sollte die Möglichkeit geben, Hilfe zur Selbsttötung zu geben, aber es gibt keine Verpflichtung dazu, diese Hilfe zu geben. Sie sagen so, aber es ist ein wichtiger Unterschied, dass niemand gezwungen werden kann, diese Hilfe zu machen, weil ich ja noch jetzt das auswerten muss. Ich habe ja Klagen auch gegen uns als Ministerium laufen, die sagen, eigentlich müsste doch der Staat die Medikamente ausgeben. Mhm. Und auch mit der Frage werden wir uns im Lichte des Urteils jetzt beschäftigen.
Naja, eine der Klagen kommt von einem der Männer, der ja mit Ihnen auch mal in Kontakt getreten ist. Er hat Sie verklagt, aber er ist auch einer der Kläger vor dem Bundesverfassungsgericht gewesen. Er heißt Helmut Feldmann, ein schwerkranker Mann. Er hat eine Lungenkrankheit, die unheilbar ist. Sein Vater ist daran gestorben. Er hat seine Schwester daran ersticken sehen. Für sich wollte er einen anderen Ausweg haben und hat eben geklagt vor dem Bundesverfassungsgericht, heute Recht bekommen, und so reagiert er auf das Urteil von heute.
Ich möchte noch gerne einige Jahre leben, aber wenn der Zeitpunkt gekommen ist, dass meine Lebensqualität nicht mehr gegeben ist, dann möchte ich gehen, und zwar selbstbestimmt und an dem Tag, an dem ich es möchte. Ich habe keine Angst vor dem Sterben, aber ich habe Angst vor Qualen. Und dieses Urteil hat mir jetzt endlich nach so langer Zeit die Möglichkeit gegeben, das auch zu vollziehen. Und dafür bin ich sehr dankbar.
Vorher hatten Sie ihm diese Möglichkeit genommen, indem Sie ihm ein bestimmtes Medikament vorenthalten haben. Müssen Sie im Lichte dieses Urteils sehen, es war ein Fehler?
Ich will vielleicht auch mal darlegen, was mich dabei bewegt hat. Weil es geht ja hier zum einen um die Frage, gibt es ein Recht, ein Angebot auf Selbsttötung zu machen, Unterstützung zu geben. Und die Sorge, die mich umtreibt, ist, ob aus einem Recht nicht irgendwann eine Gewöhnung in der Gesellschaft wird oder gar eine Pflicht, wo sozusagen es vorwurfsvoll heißt, was machst du denn hier mit deinen Schmerzen? Du kannst doch einen anderen Weg gehen. Also wo wir sehr aufpassen müssen, dass nicht die gesellschaftliche Einstellung, das besorgt mich jedenfalls.
Aber das ist eine Hypothese, während das ist ein sehr konkreter Fall von Krankheit.
Ja, aber auch da geht es ja um die Frage, wer entscheidet und wer eröffnet den Weg.
Na, Sie haben dagegen entschieden.
Ja, ich will auch sagen, warum. Ja. Weil ich differenziere, unterscheide zwischen der Situation, das Vertrauensverhältnis Arzt-Patient und die Frage, ob der Minister per Verfügung gegenüber seinen Beamten entscheidet, wer sterben darf und nicht. Denn darum geht es im Kern.
Genau, das haben Sie getan.
Ja,
es ging darum, dass das Bundesverwaltung...
Es
gab ein Medikament, das eben zugelassen worden ist. Bundesverwaltungsgericht 2017 hat gesagt, in extremen Notlagen darf man dieses Medikament nicht verweigern. Sie haben dann das Bundesinstitut für Arzneimittel angewiesen, alle Anträge trotzdem abzulehnen. Das heißt, Sie haben sich über dieses Urteil hinweggesetzt, 100, ein paar mehr Anträge waren es, seine auch. Das heißt, Sie haben sehr wohl entschieden, dass er dieses Medikament nicht bekommen kann, dass er im Zweifel lieber ertragen muss, dass er erstickt.
Also haben Sie entschieden. Erstens, es war ein Urteil im Einzelfall. Das ist einfach wichtig für die rechtliche Bewertung, das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts.
Ja, Alle pauschal abgelehnt worden.
Ja, aber es war ein Urteil im Bundesverwaltungsgerichtsverfahren im Einzelfall und kein Verfassungsgerichtsurteil, das grundsätzlich gilt. Das finde ich einfach für die rechtliche Bewertung auch für uns als Behörde sehr, sehr wichtig. Weil ich mich schwer tue mit dem, weil die Beamten kommen ja dann zurecht zu mir und sagen, Herr Minister, was sind denn die Kriterien, nach denen wir dieses todbringende Medikament ausgeben? An wen sollen wir es ausgeben und an wen nicht? Und auf einmal ist es eine politische Entscheidung, nach dem Ermessen sozusagen auch der Kriterien, die ein Minister festlegt, an wen ein Medikament ausgegeben wird oder nicht. Ich sage noch einmal, die individuelle Situation zwischen Arzt und Patient, da will ich gar nicht, dass wir da alles rechtlich regeln. Und das ist übrigens auch heute schon vieles miteinander möglich. Aber wenn der Staat die Kriterien festlegt, wer kriegt jetzt ein Medikament und wer nicht, dann glaube ich, eröffnet das eine schiefe Bahn. Und deswegen bin ich da so zurückhaltend.
Aber jetzt ist es so, dass der Präsident des Bundesverfassungsgerichts sagte, das Recht auf selbstbestimmtes Leben schließt eben die Freiheit ein, sich das Leben auch zu nehmen und sich hierfür bei Dritten Hilfe zu suchen. Was heißt denn das jetzt? Heißt das ab sofort, kann jetzt zum Beispiel Herr Feldmann zu seinem Arzt gehen und sagen, du machst dich nicht mehr strafbar, wenn du mir das Medikament gibst?
Der Arzt hat noch die Situation, dass es auch noch Berufsrecht gibt, ärztliches Berufsrecht, dass das
ausdrücklich... Aber wenn er einen findet, der es dann tut, gilt das ab sofort?
Naja, im Einzelfall war es ja auch heute schon möglich. Hier ging es ja vor allem um das Verbot von geschäftsmäßiger oder organisierter Sterbehilfe, wo es also jetzt eher die Frage ist, welche...
Naja, gut. Das sagen ja die Ärzte, wer es zweimal macht, ist schon geschäftsmäßig.
Ja, über die Definition muss man dann jetzt ja auch im Lichte des Urteils jetzt reden, ja. Aber geschäftsmäßig, also nach dem Motto, wir machen ein Geschäft damit, finde ich, ist auch nochmal eine andere Qualität. Trotzdem, das müssen wir jetzt auch auswerten, das ist ja ein dickes Urteil. Mhm. Ich tue mich schwer damit, dass immer alle schon nach ein paar Stunden bei so einem dicken Urteil wissen, was jetzt genau alles daraus folgt. Ich weiß es noch nicht.
Okay.
Wir werden uns das angucken. Ich habe Ihnen eingangs gesagt, ich nehme die Lage der Patienten, der Menschen sehr, sehr ernst. Da gehe ich echt nicht leicht drüber weg, auch aus vielen Gesprächen heraus. Aber es hat das Urteil eben auch gesagt, es gibt keinen Anspruch darauf, dass jemand einem helfen muss. So, und die Frage, was das jetzt für behördliches Handeln heißt, die muss ich jetzt eben mit den Kollegen auch einfach juristisch bewerten.
Aber erstmal ist das Urteil eine Ohrfeige für Sie, würden Sie das so sehen?
Es ist erstmal für die Mehrheit des Bundestages, die das Gesetz so beschlossen hat, zu der ich gehört habe, zumindest mal ein Urteil, wo ich erstmal schlucken musste. Okay. Ja, klar, ich habe das ja nicht mehr leicht gemacht damals, wie die Kollegen auch diese Entscheidung. Es war eine intensive Debatte.
Warum sind Sie eigentlich so vehement gegen? Also ich habe mich gefragt, was hat das mit Ihnen zu tun? Also man weiß, Sie kommen aus dem Münsterland. Mhm. Katholische Erziehung, ist das ein Stein in Ihrer Biografie, der sagt, ich kann nur so und nicht anders?
Nein, das ist für mich eine Abwägung. Einfach da. Es gibt ja kein richtig oder falsch in dieser Frage. Meine große Sorge ist eben, wenn wir über geschäftsmäßig reden, darum geht es ja, und organisiert. So, jetzt können wir streiten, ab wann ist organisiert. Es hat zweimal schon organisiert. Ich würde sagen, nein, aber es ist teilweise so ausgelegt worden. Aber ich möchte nicht, dass wir irgendwann Plakate in Deutschland haben, schöner sterben bei uns, um es jetzt sehr zugespitzt zu machen.
Sehr zugespitzt.
Oder dass Geld verdient wird mit dem sozusagen mit dem Sterben. Das ist was anderes, ich sage es noch einmal, als das Vertrauensverhältnis zwischen Arzt und Patient. Und diese Differenzierung, die habe ich damals schon immer gemacht und die ist mir bis heute wichtig. Ich verstehe, ich sage es noch einmal.
Nee, Sie müssen nicht nochmal, ich habe es verstanden.
Doch, das ist mir aber wichtig, weil es klang gerade so, als wäre ich da irgendwie verbohrt. Ich bin da kein Ideologe.
Ich wollte nur wissen, woher es kommt.
Ich versuch mich auch in die Lagen reinzuversetzen. Meine Sorge ist halt nur, auch das gesellschaftliche Signal, ich komme von der Grenze zu den Niederlanden. Mhm. Und ich sehe da eine gesellschaftliche Debatte, die sich entwickelt, wo man möglicherweise in eine Situation kommt, wo man sich als schwerkranker Mensch rechtfertigen muss, wenn man das Angebot nicht wahrnimmt. Und das müssen wir echt aufpassen, egal was jetzt passiert in Deutschland, dass das nicht passiert. Das ist meine feste Überzeugung.
Katholisch geprägt, habe ich gesagt. Darf ich ein paar biografische Stationen, die Sie mit stimmt oder stimmt nicht kommentieren, versuchen bei Ihnen? Ich wollte zur Bundeswehr, wurde aber ausgemustert.
Stimmt.
Warum?
Wegen einer Erkrankung offensichtlich.
Also nicht Fitness?
Nee, aber okay. Ich wollte mich aber auch nicht reinklagen, wenn Sie nicht böse sind.
Kein Problem. Die Taz hatte recht, als sie schrieb, rote Lehrer haben mich in die Politik getrieben.
Rot stimmt nicht, aber eine Debatte rund um Kernenergie. Ob die rot waren, können wir streiten. Aber Sie wollten eher, dass wir gegen Kernenergie demonstrieren an manchen Schulen, in den manchen Klassen, nicht alle Lehrer. Und ich habe eher gesagt, das entscheide ich selbst.
Okay. Ich finde den Ausstieg aus der Kernenergie bis heute falsch.
Also ich muss mir überlegen, eine doppelte Verneinung. Ich finde ihn falsch, nicht richtig, vor allem aus politischen Erwägungen. Es gibt keine politische Mehrheit in Deutschland, keine gesellschaftliche Mehrheit.
Ich mache es einfacher. Ich bin ein Fan von Kernenergie.
Ich war lange ein Befürworter von Kernenergie, ja, als CO2-freie Energiegewinnung. Ich komme aus einer Stadt, wo wie in Gorleben ein Zwischenlager steht. Ich habe mich schon mit 16 mit dieser Frage sehr intensiv beschäftigt. Aber ich akzeptiere eben, dass es eine Mehrheit, und zwar eine große gibt in diesem Land, die eben diese Energieform nicht möchte. So, und dann ist die Entscheidung jetzt auch gefallen. Ich glaube, den Kampf muss man nicht noch mal kämpfen.
Machen wir nicht, wer weiß, kommt manchmal alles wieder. Mich nervt, dass in Berliner Restaurants immer mehr Englisch gesprochen wird.
Ja, stimmt. aber nicht von den Touristen, sondern von Kellnern, die teilweise selbst Deutsche sind und nur damit es hip ist, sprechen sie gebrochenes Englisch mit einem. Und das finde ich albern.
Okay. In meiner Abiturzeitung stand unter meinem Foto Bundeskanzler. Was sonst?
Stimmt, aber nicht von mir.
Wer hat's geschrieben?
Ich weiß es nicht.
Okay. In einem Kabinett unter Kanzler Laschet wäre ich am liebsten Innenminister.
Ach, Sie sind ja schon am Kabinettslisten machen.
Würde ein einfaches Stimmt oder Stimmt nicht reichen.
Ich bin an Tagen wie diesen aus voller Überzeugung Gesundheitsminister.
Alles klar. Und in einem Kabinett Laschet wären Sie gerne Innenminister oder nicht?
Ich bin echt, Sie sind schon irgendwie wieder 1,5 Jahre und eine Wahl weiter.
Aber ich bin auf der richtigen Spur offensichtlich.
Sie sind zumindest schon mal dafür, dass Herr Laschet offensichtlich Kanzler wird.
Wofür und was werden Sie dann?
Ja auch, ich halte nichts, wissen Sie, ich finde auch diese Zeit, wissen Sie, wenn ich vorgestern auch mit Pflegekräften diskutiert, die interessiert diese Frage, die interessiert es nicht mal wirklich, wer Gesundheitsminister
okay,
ist. Und diese ganzen Personalfragen, die interessiert, ob wir in Ihrem Alltag einen Unterschied machen, ob wir irgendwie wissen, wie es da ausschaut und ob es mehr Kolleginnen und Kollegen gibt.
Ich verstehe
das. Ich habe irgendwie keine Lust mehr immer auf diese Personaldebatten.
Gut, okay, aber Sie haben natürlich jetzt mit Herrn Laschet eine Personaldebatte für die CDU-Mitglieder zu entscheiden. Es gab gestern die Pressekonferenz. Sie treten an im Team Laschet, es tritt an Friedrich Merz. Der hat Ihr Team folgendermaßen kommentiert. Das gucken wir uns ganz gut an.
Vielleicht darf ich das so sagen, ohne meinem Freund Armin Laschet hier zu nahe zu treten, aber wir haben ab heute die Alternative zwischen Kontinuität und Aufbruch und Erneuerung. Ich stehe für Aufbruch und Erneuerung der CDU. Mir steht es nicht zu, die beiden jetzt persönlich zu bewerten. Aber ich sag mal, im richtigen Leben würde man vielleicht von einer Kartellbildung zur Schwächung des Wettbewerbs sprechen, nicht? Aber das ist völlig in Ordnung und legitim.
Sie also und Herr Laschet sind ein Kartell. Freundlich ist das nicht, oder?
Ach, ich nehme das als, wir sind eine Innovationspartnerschaft, so würde ich es eher beschreiben, zwischen Armin Laschet und mir. Mhm. Und bei aller Wertschätzung, wie hat er es gerade gesagt, bei aller Wertschätzung für man Friedrich
denkt immer,
Merz.
Man denkt sich immer den Rest, bei aller Wertschätzung ist das doch riesen Quatsch, was
also ein bisschen
sagt,
Aufbruch kriege ich auch noch hin, auch im Vergleich mit Friedrich Merz.
Sie sind doch weiter so, habe ich jetzt auch gelernt bei Merz. Ist nicht so.
Nein, was mir wichtig ist, und deswegen habe ich mich entschieden, und deswegen will ich auch gar nicht das jetzt so auf die Ebene die CDU ist echt in ihrer tiefsten Krise wahrscheinlich. Wenn ich mir anschaue, wie ist die Parteienlandschaft, wie sind Wahlen, Sonntag, Hamburg, wie wir an Bindekraft immer verlieren in beide Richtungen, an Grüne und AfD. Und ich habe auch für mich lange überlegt, trete ich an oder trete ich nicht an. Aber man kann ja nicht immer von Zusammenhalten und Team reden und dann stellt jeder die eigenen Ambitionen absolut. Dann ist Team schwer. Und deswegen habe ich gesagt, was die Partei jetzt braucht und nach meiner Überzeugung auch die Gesellschaft, ist, dass mal die auch zusammen wieder arbeiten, sich zusammen tun, auch zusammen agieren, wo es eben nicht vielleicht auf den ersten Blick so wäre. Also wenn immer nur die miteinander reden, die eh schon miteinander reden und zusammenarbeiten, dann ist ja alles, was wir so über Zusammenhalt erzählen und miteinander wieder die Gemeinsamkeiten suchen,
irgendwie nicht ganz ernst gemeint.
Passt dann nicht so ganz richtig. Und deswegen habe ich mich eben für diesen Schritt und dieses Angebot entschieden.
Und in die zweite Reihe zu gehen eben und dem Laschet den Vortritt zu lassen. Sie haben gesagt, es ist die tiefste Krise in Ihrer Geschichte. Ist es schlimmer als zu der Zeit, als Helmut Kohl mit seiner Parteispendenaffäre die ganze CDU mehr oder weniger zerbröselt hat? Glauben Sie das?
Ja. Warum?
Warum?
Ich war damals ein junges CDU-Mitglied, aber war gerade frisch in der CDU.
Wie alt war Herr Bröker so in etwa?
Jünger als heute, ja. Um die 20 war ich da. Ich war gerade angefangen in der Kommunalpolitik und das war ja schon eine heftige Krise für uns, klar. Aber wenn Sie die Umfragen von damals nehmen, wenn Sie das Parteiensystem nehmen, ich meine, das Parteiensystem heute, auch in der Frage, wie wir Konkurrenz haben und von beiden Seiten Konkurrenz haben, ist ein ganz anderes. Und auch die Bereitschaft, also die Bindungskraft hat sehr stark nachgelassen. Mhm. Auch das erleben wir. Und ich finde, die Vertrauenskrise insgesamt in politische Institutionen ist auch größer als damals. Also das spürst du ja an ganz vielen Stellen, dass dieses Grundvertrauen auch in die Verantwortung tragen, auch meiner Wahrnehmung geringer ist als 2000.
Sie zitieren einen Satz, den Angela Merkel damals geschrieben hat. Sie war damals Generalsekretärin. Sie schrieb in einem Aufsatz in der FAZ, die Partei muss laufen lernen. Das sagen Sie jetzt auch. Angela Merkel damals meinte, sie muss den Kohl loswerden. Meinen Sie das jetzt auch mit Merkel?
Sie hat nicht gemeint, sie muss ihn loswerden. Sie hat gemeint, sie muss die Zeit, die Zukunft gestalten, ohne sie von Helmut Kohl her zu denken. Und das finde ich.
Aber Sie wissen ganz genau, dass sie gemeint hat, wir müssen Kohl loswerden. Also in Ernst. Und das ist ja dann auch passiert.
Die Lage war jetzt aber.
Kohl war eine Belastung, ist Merkel
heute auch
eine Belastung.
Nicht alle Vergleiche passen immer. Die Lage damals war eine andere. Was wir müssen, und das ist meine feste Überzeugung, ist, und das bin sicher, Angela Merkel sieht das auch genauso, ist, nach 15 Jahren Kanzlerschaft Angela Merkel, nach, ich glaube, 18 Jahren Parteivorsitz, ist ja alles auch zugeschnitten sozusagen natürlich auf die Vorsitzende, die Kanzlerin. Und was doch jetzt gelingen muss, ist, dass wir eben zeigen, wie sieht eigentlich die Zeit nach Angela Merkel aus, was die Personen angeht, aber vor allem auch die Inhalte. Wir haben die 20er Jahre gerade begonnen. Es geht jetzt irgendwie darum, ein ganzes Jahrzehnt zu gestalten. Wie sieht Deutschland 2030 aus, entscheidet sich heute und nicht erst in 10 Jahren. Und ich wünsche mir einfach, dass wir einerseits gut im Alltag regieren, jeden Tag, das sollten wir übrigens nicht vergessen bei all den Parteidebatten immer, wir regieren noch. Aber vor allem eben auch einen Blick werfen, ein Tor aufstoßen in die 20er. Und das sind 20er Jahre ohne Angela Merkel als Kanzlerin. Und das müssen wir halt auch mal denken.
So, und man muss es dann auch machen. Sie werden dieses Jahr schon 40. Mhm. Sie haben gesagt, Kanzler, trauen Sie sich zu, haben Sie immer gesagt. Haben Sie den Traum noch?
Ich bin grundsätzlich der Meinung, ich will Ihnen das nur sagen, es geht ja nicht darum, irgendein Amt zu haben, sondern ich bin in die Politik gegangen, weil ich einen Unterschied machen will. Weil mir Dinge nicht egal sind. Aber du kannst nur einen Unterschied machen, wenn du in bestimmten Funktionen bist. Und ein Bundesminister kann deutlich mehr verändern als jemand, der kein Bundesminister ist.
Und am meisten kann ein Kanzler verändern.
Und in einer Position kann man noch mehr verändern.
Und der Traum ist also noch da.
Das heißt, ich bin in meinem Traumjob Gesundheitsminister.
Herr Brücker, er meint, er möchte, oder? Ich glaube schon. Wir lassen es dabei und schauen, wohin die Reise sie trägt. Danken für den Besuch heute und geben uns am Ende nochmal die Hand und waschen danach.
Danke. Ja?
Dankeschön. Danke. Jens Spahn, meine Damen und Herren, herzlichen Dank. Wir haben hier eine goldene Regel. Wir reden nicht über die Gäste, die gerade rausgegangen sind. Aber Herr Brücker, ganz kurz. Ja. Dass er Kanzler werden möchte, glauben Sie, das möchte er noch?
Ja.
Okay, das wollte ich ja nur wissen.
Ja, ganz klar.
Ich würde trotzdem gerne vertiefen, Frau Gauß, die Krise, in der die CDU steckt. Die sagte, Jens Spahn kommt natürlich aus unterschiedlichen Quellen, aber sie speist sich auch aus der Wahl in Thüringen, in der die Partei zerrissen ist zwischen, wir dürfen nicht mit den Linken, wir sollen auch nicht mit der AfD. Glauben Sie, diese Krise hat wirklich das Potenzial, diese Partei zutiefst zu spalten?
Ich weiß gar nicht, ob das Wort Spaltung da noch passt. Also ich schaffe es nicht mehr intellektuell nachzuvollziehen, was die in Thüringen eigentlich treiben. Und mein Eindruck ist, dass es der bundesweiten Führungsspitze der CDU nicht so anders geht. Also ich meine, man hat keine Mehrheit. Ich rede jetzt von der CDU. Man will jemanden, der mit Leihstimmen eine Mehrheit hätte, nicht wählen. Man grenzt sich nach zwei Richtungen ab, aber Neuwahlen will man auch nicht. Ich habe in der Tat den nachtschwarzen Verdacht, dass es in dem Fall der Vorwurf, den ich oft zu Unrecht erhoben sehe, aber in dem Fall haben, glaube ich, eine Menge CDU-Abgeordnete schlicht Angst, dass sie ihr Mandat verlieren bei Neuwahlen. Mhm. Dann doch lieber wenigstens noch ein Jahr ausziehen. Aber ich meine, das Kinderspiel, oder nicht Kinderspiel, das Spiel Mühle. Da gibt es ja die Strategie, mehr Mühlen zu bauen, sondern den Gegner einzubauern, dass der sich nicht mehr bewegen kann. Ich habe das Gefühl, das schafft die CDU Thüringen ganz alleine. Sie spielt beide Parts.
Das muss man aber vielleicht, Herr Brücker, weil Sie kennen sich ja mit der CDU. Also ist es die CDU in Thüringen, die es schafft? Oder ist die wirklich eingeklemmt auch zwischen dem, was die Berliner CDU ihr aufträgt, zu tun oder nicht zu tun?
Das Thüringer Problem ist eins, das wirklich exportfähig ist in der CDU. Muss man leider sagen, weil der Riss, der ist natürlich in anderen Landesverbänden vielleicht nicht so offensichtlich, aber er ist ja vorhanden. Den gibt es übrigens jetzt schon zwischen den Ostverbänden und den Westverbänden. Und es gibt ihn zwischen einer sehr kleinen, von Micky Beisenherz angedeuteten Werteunion, die einen ganz kleinen Teil natürlich nur ausmacht und einer ehemals Union der Mitte, aber diese Flügel sind vorhanden. Die waren übrigens in der CDU immer durch den Kanzler, durch die Führungspersönlichkeiten eingehegt. Jetzt brechen sie auf. Das heißt, die CDU muss gar keine Personalentscheidung treffen, sie muss eine echte Richtungsentscheidung treffen. Bis hin wahrscheinlich zu Verlust von Mitgliedern, Flügelgruppen, um das ein für alle Mal für sich zu klären. Ansonsten wird der immer weiter schwelen.
Aber ich meine, dass die Einsatz, dass die Flügel haben, ist ja unbestritten. Aber das hat ja der CDU auch in der Vergangenheit oft zu Stimmen verholfen, dass sich viele Leute... aber man kann doch nicht ernsthaft die CDU Thüringen durch den Begriff Flügeladeln. Für andere ostdeutsche Landesverbände gilt das jetzt, vielleicht. Das ist doch kein Flügel.
Wobei, die waren ja sehr geschlossen in ihrem Urteil über die Wahl. Die waren komplett. Ich meine, AKK ist dort ja hingefahren und alle haben sie angeguckt und haben gesagt, was willst du denn eigentlich hier? Das war doch eine tolle Wahl. Und dann ist sie wieder weggefahren und hat gesagt, okay, mit dem brauche ich gar nicht weiterzureden. Also die sind ja sehr einig.
Aber das ist ja auch das Teil, denn der Flügel ist inzwischen einer geworden, Hauptsache gegen die, was die da in Berlin machen. Das heißt, das Gespür der Bundesvorsitzenden damals und eben, ich weiß nicht, ob Herr Laschet das dann hat, für die Teile der Landesverbände, die ganz anders ticken, scheint abhanden gekommen zu sein. Das ist ein großes Problem für diese angebliche Volkspartei.
So, der Landesverband in Hamburg, Sie kommen aus Hamburg, Herr Beisenherz. Hamburg hat die einzige Landtagswahl in diesem Jahr gehabt. Jetzt am Sonntag die CDU abgestraft. Ist das der Thüringen-Effekt?
Ja, ein paar Prozent mit Sicherheit. Also ich meine, die CDU war in Hamburg jetzt eh nicht besonders stark, aber das muss man ja sagen, die haben ja eh Riesenprobleme in den Großstädten. Ich habe gesagt, mehr Probleme in der Großstadt hatte zuletzt nur King Kong. Und das funktioniert für die in den ganzen großen Städten nicht. Aber ich sag mal so 4-5% werden es dann am Ende wohl auch gewesen sein.
Bei der
viel schlimmer
hat
es die FDP getroffen.
Die wurden nicht mehr reingekommen in die Bürgerschaft.
Ja, ich habe die Kandidatin gesehen, da gab es so einen schönen Beitrag, da hat sie dann Plakate geklebt und die wurde wirklich angeguckt wie so ein Robbenschlechter. Also das war ja ganz kurz nach der Wahl in Thüringen. Und da hast du wirklich Passanten gesehen, die auf der anderen Straßenseite standen so.
Und die hat geklebt. Aber das ist unfair, oder? Weil die FDP in Thüringen, und die FDP in Hamburg haben noch miteinander nicht viel zu tun, oder?
Das ist, aber das zeigt, was für eine Zäsur das in Thüringen war und was man da hätte in den Griff kriegen müssen. Weil man hat dieser Frau zum Beispiel in Hamburg wirklich einen Bärendienst erwiesen. Man hat aber auch anderen CDU-Landesverbänden. Es wird immer wieder die Frage Thüringen kommen in allen nächsten Wahlkämpfen. Das ist das große Desaster.
Nur nicht bei dem Wahlsieger SPD in Hamburg. Frau Gauß, Norbert Walter Borjans hat den für die Bundespartei auch reklamiert, hat er recht.
Ja, also. Wie gesagt, ich meine, die Hamburger SPD hat ja, dass sie nicht die Zugbrücke hochgezogen haben, war alles. Ja. Also ich meine, die haben ja ihre Vorsitzenden wirklich fast mit Gewalt dran gehindert, sich an diesem Wahlkampf zu beteiligen und haben gesagt, danke, wir kommen schon klar, auch ohne euch. Gut, was sollte der Vorsitzende dann auch tun, als den mit zu reklamieren? Und da hat ja zumindest dann die Hamburger SPD nicht offen widersprochen. Das
Aber Sie glauben,
da war Dankbarkeit.
So groß war der Anteil nicht.
Aber gut, ich meine, es war ein Wahlerfolg. Sie haben eben gesagt, was heißt hier Wahlsieger? Ja. Die bestehende Koalition kann weiter regieren. Die SPD hat ein paar Stimmen verloren, die Grünen haben eine Menge Stimmen gewonnen. Trotzdem waren natürlich SPD und Grüne erfolgreich in Hamburg. Ich finde das zu leugnen angesichts dessen, wie alle anderen Parteien abgeschnitten haben.
Ich leugne ja nicht, dass sie am Ende an der Macht, aber ich sage nur, Wahlsieger zu nennen bei -8%. Ich habe das Gefühl, dass SPD und CDU in den letzten Wochen alles andere als irgendwo Sieger sind.
Ja, und in Hamburg hatte das ja bei der SPD ja auch ein bisschen was mit der Cum-Ex-Geschichte der Warburg Bank zu tun. Und dann werden wahrscheinlich doch ein paar Wähler gesagt haben, okay, dann geben wir diese Stimmen jetzt den Grünen, weil am Ende wird es am Ende...
Genau, über die haben wir nicht geredet, das sind echte Wahlsieger im Moment, muss man einfach mal sagen.
Ja. So, und dann hat man noch eine Partei, da haben viele deshalb hingeschaut, weil ja eben nicht nur Thüringen diese Wahl in Hamburg beeinflusst haben soll, sondern auch die Tat von Hanau, ein rassistisches Attentat, 9 Opfer im migrantischen Milieu. Da haben einige gedacht, Frau Gauß, das wird sich vielleicht auf das Wahlergebnis der AfD niederschlagen. Die AfD hat so gut wie nicht verloren. 5,3% in dieser Wahl, 6,1 waren es beim letzten Mal. Im Prinzip also kein Verlust. Was sagt das?
Das sagt, dass ein bestimmter Prozentsatz von Leuten, die die AfD wählen, offenbar nicht erreichbar ist. Und es hat diese Kontroverse ja gegeben, an der ich mich überhaupt nicht beteiligen will, wo die AfD sich dann plötzlich in der Opferrolle geriert hat, weil was hätten Sie denn mit Hanau zu tun? Ja. Man muss einfach sagen, dieses war ein widerwärtiger, rassistischer Anschlag.
Was hat die AfD damit zu tun,
nicht,
Ihrer Meinung nach?
Ich meine, es ist natürlich wahr, dass es überwiegend Leute mit Migrationshintergrund getroffen hat. Aber das waren einfach mal Bewohner von Hanau. Teilweise Deutsche, ich weiß gar nicht mehr, ob alle deutsche Staatsangehörige, aber einfach, dieses war, aber der Nährboden, selbst wenn der Mann, ich bin keine Psychiaterin und keine Psychologin, aber vieles spricht dafür, dass der Mann, der Attentäter, eine psychische Störung hatte. Nach allem. Ja, ich weiß nicht, ob es klar ist. Also Ferndiagnosen sind immer so eine Sache. Aber sagen wir mal, das war so. Dann gibt es einen Nährboden, auf dem bestimmte Handlungen gedeihen. Also im Mittelalter hatten psychisch gestörte Leute keine Angst vor digitaler Überwachung, weil Digitalisierung gab es nicht. Und im Moment ist es halt so, wenn ich potenziell gewaltbereit bin, dann gibt es ein Klima, das befördert wird von der AfD. Das sagt, hu, 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 Leute, die nicht seit drei Generationen deutsch sind, sind im Prinzip eine Gefahr. Und ich meine, da gibt es ja Zitate von AfD-Mitarbeitern, AfD-Abgeordneten, AfD-Referenten, die auch sagen, richtig offen mit Gewalt drohen. Und das ist einfach, die AfD hat sich Hanau zumindest in Teilen zuzurechnen.
Ich möchte das gerne diskutieren, auch mit Ihnen, Herr Brücker. Und zwar deshalb, Sie haben gesagt, einer Ihrer Gewinner der Woche ist der Büttenreder vom Karneval in Mainz. Der heißt Andreas Schmidt. Und falls Sie es verpasst haben, zeigen wir Ihnen einen kurzen Ausschnitt aus etwas, was man eine Bütten-, aber auch eine Brandrede nennen kann.
Die Morde von Hanau, die Schüsse auf die Synagoge in Halle, ob Juden, Christen, Muslime, das war ein Angriff aus alle. Wir leben hier zusammen. Die Demokratie wird triumphieren. Dieses Land werdet ihr niemals regieren.
Herr Brücker, er ist gefeiert worden. Das war ein klarer Bezug natürlich auch zur AfD. Dieses Land werdet ihr nie regieren. Sind Sie einverstanden mit diesem Kurzschluss, dass man diese Taten von Hanau zum Beispiel rückschließen kann auf die Rhetorik der AfD?
Es gibt sicherlich keine direkte Korrelation, aber das hat Frau Gauss ja auch gar nicht gesagt, sondern es gibt eine Atmosphäre, die seit Monaten, seit Jahren so vergiftet ist, dass sich Menschen, die Wahnvorstellungen haben, die eine psychische Erkrankung haben, bemüßigt fühlen, den Aufrufen, diesen gesellschaftlichen, zu folgen. Und deswegen, ja, auf jeden Fall hat es miteinander zu tun, aber ich bin auch kein Wissenschaftler, der jetzt das genau messen kann, aber ja, er hat recht. Und deswegen ist er auch mein Gewinner. Das ist alles, was man dazu sagen muss, hat dieser Mann gesagt. Auch mal endlich eine gute Büttenrede.
Herr Beisenherz,
ja.
Es gibt heute eine Antwort aus von der AfD. Herr Curio, Mitglied des Bundestags, innenpolitischer Sprecher, spricht heute beim politischen Aschermittwoch vom Amoklauf der Lüge,
oh Gott,
der sich jetzt sozusagen über die AfD ergießt nach dem Amoklauf von Hanau.
Ja, man hat ja wirklich darauf gewartet, dass die AfD von den Angehörigen der Opfer von Hanau eine Entschuldigung erwartet für das, was die AfD alles erdulden muss in den Tagen danach. Das ist ja wirklich absurd, was die AfD auch draus gemacht hat. Also sie haben sich dieses Vorganges bedient, um dann das eigene Opfernarrativ dann gleich auch wieder entsprechend auszubauen. Also ich meine, es ist doch klar, wenn jemand wie dieser psychisch gestörte Einzeltäter, und wir haben das alles schon erklärt und wir haben gesagt, es gibt keine direkte Korrelation, aber wenn sich natürlich Teile des Manifestes so lesen wie Auszüge aus dem Buch von Höcke, dann kann sich natürlich die AfD nicht davon freisprechen, dass sie den Boden bereiten für einen Irren, der dann natürlich auch sofort losmarschiert und zwar in eine Shisha-Bar geht und nicht irgendwo hin. Und dann sind wir ganz schnell bei den alimentierten Messermännern, dann sind wir bei den Kopftuchmädchen,
Gut, also da ist eine Einigkeit auf diesem Podium. Dann danke ich für diese Worte zu diesem Fall, würde gerne aber den Anschlag von Hanau noch mal vertiefen, und zwar mit einer jungen Frau, die als Tochter palästinensischer Flüchtlinge in Berlin geboren wurde, eine wirklich rasante Karriere gemacht hat in der Politik. Sie ist jetzt Staatssekretärin in der Berliner Senatskanzlei und permanent Zielscheibe rassistischer Hetze. Herzlich willkommen, Sausan Schäbli. Frau Schäbli, hallo.
Hallo.
Herzlich willkommen. Darf ich Sie dahin bitten? Frau Schäbli, wir sind ja heute in einem anderen Studio. Wir haben ein bisschen umgebaut. Wir haben Sie sehr kurzfristig eingeladen, sehr kurzfristig angekündigt. Und trotzdem laufen unsere Timelines bei Twitter, bei Facebook voll mit wahnsinnig harten Kommentaren gegen Sie. Gewöhnt man sich eigentlich daran?
Ich lese die Kommentare nicht und deswegen muss ich mich gar nicht dran gewöhnen. Ich weiß, ich höre das von anderen, ich kriege dann Screenshots und weiß, was denn so ungefähr abgeht. Aber ich glaube, wenn man sich zu sehr mit den Kommentaren beschäftigt, dann kann man die Arbeit auch nicht so weitermachen, wie ich sie gerne weitermachen möchte.
Wie erleben Sie, jetzt einfach mal, um beim Rassismus zu bleiben, wie erleben Sie Rassismus im Alltag?
Ich wir sind an einem Punkt angekommen, wo inzwischen alle Verantwortlichen, glaube ich, verstanden haben, dass wir in Deutschland ein Rassismusproblem haben. Dass Rassismus nicht mehr wegzureden ist, sondern für viele Menschen in diesem Land Rassismus Alltag ist. Ich habe Freunde, die mir berichten, Schwarze, Sinti und Roma, Muslime, Migranten, die sagen, es vergeht kein Tag, an dem sie keinen Rassismus erleben. Mhm. Und deswegen finde ich, und ich sehe das auch in Gesprächen mit der Politik, dass wir uns heute, glaube ich, nicht mehr so ganz so schwer tun, darüber auch offen zu sprechen. Es gab eine Zeit, wo wir eher von Fremdenfeindlichkeit gesprochen haben. Es gibt es immer noch, aber ich sehe doch vermehrt die Bereitschaft anzuerkennen, dass wir in diesem Land Rassismus haben.
Und zwar in einem größeren Ausmaß, weil es hieß immer, es gibt einen bestimmten Satz, der ist gering oder eben jedenfalls keine Mehrheit. Glauben Sie, das ist mehr als das?
Ja, ich sag ja, für viele Menschen ist Rassismus Alltag. Sie erleben das jeden Tag. Sie erleben das im Job. Sie erleben das, wenn sie auf der Straße sind. Sie erleben das im Umgang mit anderen. Und wir sehen vor allem jenseits des Rassismus haben wir ein Rechtsextremismus, ein Terrorismusproblem, was jahrelang ignoriert wurde. Und das haben die NSU-Morde gezeigt, das hat der Mord an Walter Lübcke gezeigt, das hat Halle gezeigt und jetzt wieder Hanau, dass es viel systematischer ist, viel organisierter und dass wir nicht von Einzeltätern sprechen können und dass wir auch nicht immer nur von psychisch Erkrankten sprechen können, die diese Taten begehen.
Sie haben 12 Geschwister. Die Familie kam eben aus einem Flüchtlingslager, palästinensische Familie, sehr schwer in Deutschland anzukommen. Sie waren bis 15, als 15-Jähriger noch staatenlos, haben dann erst die deutsche Staatsbürgerschaft bekommen. Heute würden Sie sagen, das hier ist Ihre Heimat. Gibt es Menschen, die Ihnen das offen ins Gesicht absprechen? Die sagen, du gehörst nicht hierher, geh wieder dahin zurück.
Wenn Sie sich die Kommentare anschauen und die Briefe, die ich bekomme und die Mails, die ich bekomme, dann gibt es ganz viele, die der Meinung sind, dass ich, aber um mich geht's hier eigentlich gar nicht.
Und viele andere jetzt gefragt.
Genau, und viel, jetzt, genau, ja. Ich, also dass ich nicht dazugehöre. Sie sprechen mir meine Zugehörigkeit, mein Deutschsein ab. Sie sind der Meinung, dass ich und meinesgleichen nicht hierher gehören. Und das ist das eine sozusagen, dass ich das schriftlich sehe. Aber man merkt es auch, dass es in der Mitte der Gesellschaft und in vielen Bereichen, wo man das gar nicht vermutet, auch so da ist, dass man ein bestimmtes Aussehen haben muss, um dazuzugehören. Wenn ich zum Beispiel, wenn mich Leute fragen, wo kommst du? Und ich sage dann, ich bin Deutsche. Und wenn sie nachbohren und ich sage dann, ich bin Berlinerin und weiter nachbohren. Und ich sage, ich komme aus Moabit. Und sie immer noch nicht verstehen, dass ich nicht darüber rede. Will, welche Wurzeln ich habe, weil ich nicht über den Nahostkonflikt sprechen möchte, dann merkst du, dass da irgendwas nicht in Ordnung ist. Und ich kann damit inzwischen umgehen. Ich bin da inzwischen viel entspannter.
Aber ist es immer unfreundlich gemeint oder kann es auch Neugierde sein?
Also es kann auch Neugierde sein. Ich würde auch nie sagen, dass es immer böser Wille ist. Mhm. Aber wissen Sie, was mein Problem ist und wovor ich wirklich was mir Sorgen macht, ist, dass ich kann da entspannt mit umgehen. Ich bin erwachsen, aber wenn ich so sehe, wie die dritte und vierte Generation sich distanziert von Deutschland und sich eben nicht mehr als Deutsche definiert, weil ihnen das Deutschsein abgesprochen wird, dann haben wir ein massives Problem.
Es geht auch so weit, dass... Ja. Es geht ja so weit, dass es eben tatsächlich auch an Schulen in Berlin zum Beispiel, an Schulen auch mit hohem Migrationsanteil, es gibt die Ausgrenzung Deutscher auch. Das halten Sie dann für eine Reaktion letztlich darauf, dass man sich dann selber zurückzieht und sagt, na gut, ihr wollt uns nicht, dann wollen wir euch auch nicht?
Nein, das darf es auch nicht sein. Das darf es nicht geben. Ja, das gibt es auch. Es gibt an deutschen Schulen. Ich glaube, wenn man sich in die Lage dieser jungen Menschen hineinversetzt, wenn du permanent die Erfahrung machst, nicht dazu zu gehören und ständig dich beweisen musst, dann sind es ja häufig auch gestörtes Selbstbewusstsein. Und dass es dann natürlich nicht richtig ist, dass du andere abwertest, weil sie Deutsche sind ohne Migrationshintergrund oder nicht Muslime oder nicht Migranten, ist natürlich falsch. Mhm. Und da muss Erziehung, da muss Bildung rein. Aber ich verstehe das. Ich habe dafür ein gewisses Verständnis. Und ich glaube, man kann diese Jungs und Mädchen auch erreichen, wenn wir alle den Diskurs ein bisschen verändern, wenn wir alle dafür sorgen, dass sich das Klima in dem Land verändert, dass es Dass es egal ist, woher du kommst, ja, dass es egal ist, woher deine Eltern kommen, welche Religion du hast, sondern dass wir in diesem Land, und das müssen wir alle verstehen, nur vorankommen, wenn es wichtiger ist, was wir können und was wir sind und nicht so sehr, woher unsere Eltern stammen.
Es gibt diese Terrorgruppe, die also vor den Anschlägen, vor dem Attentat von Hanau gab es ja eine Terrorgruppe oder eine terroristische Gruppe, das wird jetzt noch ermittelt, die ausgehoben wurde, die hatte Pläne ganz gezielt, zum Beispiel Muslime zu töten, mit dem Ziel, die dann wiederum zu einer gewaltsamen Gegenreaktion zu provozieren, sodass man dann die Teile der Gesellschaft spaltet. Sehen Sie ein Szenario, wo das passieren kann?
Das sehe ich nicht und ich hoffe auch nicht, dass es jemals eintritt. Was diese Aufdeckung der Terrorgruppe, und ich bin dankbar, dass die Sicherheitsbehörden da so sensibel und auch so alert waren, wachsam sind und dass es ihnen gelungen ist, diese Terrorgruppe aufzudecken, das zeigt eigentlich das, was ich vorhin gesagt habe, wie systematisch und organisiert inzwischen Rechtsterrorismus und rechtsterroristische Organisationen heute arbeiten. Und es zeigt, dass wir jahrelang eigentlich dieses Problem nicht so wahrgenommen haben. Wir haben immer nur von Einzeltätern gesprochen. Und ich sage Ihnen eins, und das macht mir, das finde ich gut. Überall sehe ich auch in Gesprächen, zum Beispiel was die Berliner Polizei angeht, wie aktiv sie heute sind und wie sensibel sie sind, um da auch die richtigen Maßnahmen zu ergreifen, dass wir heute ganz anders reden und ganz andere Maßnahmen ergreifen gegen Rechtsterrorismus und gegen Rechtsextremismus, weil wir sehen, das ist ein Problem. In diesem
böse Zungen sagen, das hat eigentlich erst angefangen mit dem Mord an Walter Lübcke, weil da hat es einen getroffen aus der deutschen Mehrheitsgesellschaft und eben keine Migranten wie beim NSU. Kann es nicht auch sein tatsächlich, dass die Sensibilität bei den Sicherheitsbehörden dann erst richtig angefangen hat? Dass es tatsächlich auch so eine Art von Wahrnehmung gibt, wenn es migrantische Opfer sind, dann ist es schlimm, aber wenn es einen deutschen Regierungspräsidenten trifft, dann ist wirklich...
Das würde ich den Sicherheitsbehörden, vor allem den Berliner Behörden, so nicht unterstellen wollen. Aber ich merke schon, dass der Mord an Walter Lübcke insgesamt zu einem neuen Bewusstsein beigetragen hat in der Politik, aber auch in der Gesellschaft, dass wir so nicht weitermachen können. Wir sehen, dass danach ja auch viele Gesetze entstanden sind. Jetzt vor paar Tagen dieses Gesetz der Bundesregierung gegen Hasskriminalität, auch dass die Innenministerkonferenz einige Erfolge erzielt hat, beziehungsweise Maßnahmen gegen Rechtsterrorismus jetzt wirklich auf den Weg gebracht haben und vieles andere mehr. Der Mord an Walter Lübcke hat, glaube ich, viele, die vorher die NSU-Morde nicht gesehen haben und vieles andere nicht wahrgenommen haben, mit denen ja Migranten, Muslime und Juden und Sinti und Roma und Schwarze tagtäglich eigentlich sehen und erleben. Der Mord an Walter Lübcke hat all den anderen gezeigt, wir haben hier wirklich ein Problem. Mhm. Die haben das nicht so wahrgenommen. Und jetzt hoffentlich sehen alle, dass wir agieren müssen, und zwar zusammen als Demokraten.
Dann ist die Tat von Hanau passiert. Ein Mann geht gezielt in zum Beispiel eine Shisha-Bar und bringt Menschen um. Wie hat sich das auf Ihr Sicherheitsgefühl oder auf das Ihrer Familie ausgewirkt?
Ja, das erste Gefühl, was man hat, ist natürlich Angst, Wut, so eine Ohnmacht. Meine Mutter hat danach mit mir telefoniert, hat gefragt, ob alles okay ist, wie es mir dabei geht. Aber ich kann es mir nicht leisten, bei der Ohnmacht und bei der Angst, bei der Wut zu bleiben, sondern als Politikerin muss ich natürlich schauen, was machen wir, was muss daraus folgen. Und das ist total wichtig, dass wir diesen Leuten nicht die Genugtuung geben, dass wir uns zurückziehen. Sowohl die Politik nicht, als auch die Zivilgesellschaft nicht, sondern dass wir zeigen, wir überlassen euch dieses Land eben nicht.
Und das heißt, was genau? Weil diesen Täter hätte man wahrscheinlich gar nicht vorher gefunden. Der war unauffällig, er war jedenfalls nicht ein rechtsextremistischer Gewalttäter. Den hätte man vermutlich nicht gefunden, nicht überwachen können. Was fordern Sie denn konkret? Was muss jetzt passieren?
Na, wir sehen, dass mit dem Gesetz zur Bekämpfung der Hasskriminalität und Rechtsradikalismus und Rechtsextremismus ja schon auch die Sicherheitsbehörden agieren. Wir wissen, dass Hass im Netz nicht einfach ignoriert werden kann mehr, sondern dass wir die sozialen Plattformen zur Rechenschaft ziehen müssen. Weil aus Hass im Netz werden Taten. Mhm. Das haben wir bei Walter Lübcke gesehen, das haben wir bei diesem Typen, diesem Rechtsterroristen, Rechtsextremisten in Hanau, diesem Mörder auch gesehen. Das heißt, wir müssen da reingehen. Wir können nicht erlauben, dass das Internet ein rechtsfreier Raum ist. Okay. Was ich zum Beispiel ganz wichtig finde, ist, dass der Rechtsstaat zeigt, dass er wehrhaft ist. Das, was Renate Künast passiert ist und vielen anderen, ich kriege ja auch 90% der Strafanzeigen, die ich stelle, kommt zurück mit Ermittlungsverfahren wird eingestellt. Der Rechtsstaat muss...
Kriminalität im Netz, ja.
Genau, weil der Täter nicht ermittelbar ist oder weil das doch keine Beleidigung ist. Und ich finde, der Rechtsstaat muss zeigen, dass er wehrhaft ist, dass er eben nicht zulässt, dass diese Leute, die Hass und Hetze von sich geben und Hass und Hetze streuen, das Gefühl haben, sie können machen, was sie wollen und werden dafür nicht zur Rechenschaft gezogen. Und was mir auch wichtig ist, ist, dass wir, ich bin ja Staatssekretärin für bürgerschaftliches Engagement und es kommt ganz stark darauf an, sage ich Ihnen, dass wir die Zivilgesellschaft motivieren, aufzustehen. Mir machen die Morddrohungen gegen mich weniger Angst als Menschen, die schweigen, wenn Rassismus in ihrem Umfeld stattfindet. Und diese Leute zu motivieren, zu sagen, bitte zieht euch nicht zurück und die Rahmenbedingungen dafür zu schaffen, dass sie ihre Stimme erheben gegen Rassismus, gegen Rechtsextremismus, gegen Hass und Hetze, das ist sozusagen etwas, was ganz wichtig ist und das machen wir, das mache ich, machen wir als Senat in Berlin ganz verstärkt.
Gehört auch dazu eine Forderung, die Ihre Parteichefin Saskia Esken heute wiederholt hat, der Verfassungsschutz soll die AfD beobachten, sagen Sie ja?
Finde ich richtig, ja.
Das würde ich mal gerne wissen von meinen Kommentatoren. Herr Brücker schüttelt den Kopf. Sie glauben, man soll die AfD nicht vom Verfassungsschutz beobachten? Warum nicht?
Ja, erstmal würde ich sagen, die AfD wird in Teilen bereits von Länderverfassungsschutzämtern überprüft. Das ist so typisch politische Forderung, klingt wunderbar, erstmal raushauen. Dafür haben wir Sicherheitsbehörden, wir haben Experten, wir haben Fachleute, die das jedes Mal immer wieder aufs Neue prüfen. Welche Gruppierung innerhalb der AfD macht das? Einige Landesbehörden haben es für sich so entschieden. Aber wir haben doch ein NPD-Verbotsverfahren erlebt, das grandios gescheitert ist.
Na gut, aber die Beobachtung vom Verfassungsschutz ist noch mal was anderes
als
eben.
Aber es ist doch die erste Stufe, nämlich dass die Politik etwas vorgibt, was die Fachleute dann ausführen müssen, weil der gesellschaftliche Druck so hoch ist. Ich bin, Entschuldigung, ganz kurz, ich bin eher bei dir, was du zu der Zivilgesellschaft gesagt hast.
Sie duzen sich, Sie kennen sich.
Wir kennen uns. Okay, wolltest du wissen. Wir kennen uns aus dem üblichen politisch-medialen Betrieb. Wir haben auch mal ein schönes Porträt über Frau Tschäbli geschrieben. Okay. Das ist schon einige Jahre her.
Entschuldigung.
Ich will nur sagen, ich finde das, was du gesagt hast zu der Zivilgesellschaft, viel wichtiger als das, was wir jetzt sofort wieder die Sicherheitsbehörden, die politische Forderung und am Ende machen wir vielleicht daraus den Gegner stärker, als den wir eigentlich bekämpfen wollen.
Aber trotzdem hat Frau Gauss jetzt wiederum den Kopf geschüttelt, Verfassungsschutz, AfD-Beobachtung. Sie wären dafür?
Ich bin dafür, ja. Ich
Warum? Sehe,
ich meine, wofür haben wir den Verfassungsschutz? Ich gebe zu, der letzte Vorsitzende oder Chef des Verfassungsschutzes war Herr Maaßen. Ich verstehe, dass der das nicht wahnsinnig vorangetrieben hat. Aber Beobachtung ist was anderes als ein Verbot einer Partei. Und wenn ich mir angucke, auch in Vorbereitungen auf Sendungen wie diese oder auch bei anderen Gelegenheiten, wenn ich beruflich damit zu tun habe, wenn ich richtig genau nachgucke, was AfDler so von sich geben und sagen, dann ist das so abenteuerlich, dann kann man auch sagen, wir lassen es ganz mit Überwachung. Aber es gibt so ungeheuer viele Zitate aus so vielen Landesverbänden, dass ich, da würde ich jetzt nicht irgendwie die Rosinen rauspicken und sagen, den Höckeflügel ja, die anderen nicht. Beobachten muss ja möglich sein.
Eins gegen eins, Herr Beisenherz.
Ich sehe das genauso wie Frau Gauss. Also wenn ich mir Verfassungsschützer ansehe wie Maaßen, der geht da hin und sagt, für mich ist da nichts Auffälliges. Also von daher, ich glaube, es gibt AfDler, die haben genügend Material geliefert, die eine Beobachtung rechtfertigen. Ja. Opfer Nimbus hin oder her, ich wäre auch dafür.
Nur die AfD am Pranger oder sehen Sie auch andere politische Verantwortung? Frau Schiedl.
Nein. Wenn wir sehen, mit welcher Sprache die AfD hantiert hat in den letzten Jahren. Sie hat für mich ganz klar den Nährboden dafür geschaffen, dass am Ende der Mord an Walter Lübcke so stattfinden konnte, wie er stattfinden konnte. Ich sehe da eine ganz klare Verbindung. Mhm. Und natürlich nehme ich andere Parteien da nicht raus und andere Funktionäre und Verantwortliche, wenn zum Beispiel Kopftuchdebatten stattfinden, wenn wir über Leitkultur permanent reden, wenn die Medien Titel machen, wo es heißt, gehört der Islam zu Deutschland oder das ist ja noch banal, ehrlich gesagt, es gibt ja noch viel, viel andere, ganz viele andere Titel, wo du denkst, warum Versuchen wir nicht einfach zu akzeptieren, dass wir diese Spaltung und wir und ihr überwinden müssen und gemeinsam schauen müssen, dass wir dieses Land irgendwie nur gemeinsam als demokratische Parteien nach vorne bringen. Und da gibt es auch Politiker aus der CDU und auch aus der FDP, die in den vergangenen Jahren eine Sprache verwandt haben, die mich eher an die AfD-Sprache erinnert. Und das tut dem Diskurs einfach nicht gut.
Gut, dann achten wir alle darauf, was wir sagen, was wir twittern und was wir miteinander austauschen und sagen an diesem Moment Punkt. Vielen Dank, Sausan Şebli, dass Sie hier zu Gast waren und das gesagt haben, was aus Ihrer Sicht zu sagen war. Vielen Dank meinen Kommentatoren Michael Bröker, Bettina Gauss und Micky Beisenherz. Das war's für heute. Wir sind in 2 Wochen wieder für Sie da, dann aus Thüringen. Und hier kommt das Nachtmagazin mit Susanne Stickler. Schönen Abend noch. Thank you.